Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und mit einem Buchmessenauftakt der etwas anderen Art. Zu normalen, zu alten, besseren Zeiten hätten wir uns jetzt live aus Frankfurt am Main gemeldet von unserem Messestand. Aber was wäre es einer schon gewesen, ohne Publikum in verwaisten Hallen, ohne das ganze schöne, turbulente Messegeschehen. Die Lesungen, die Veranstaltungen, sie finden größtenteils nur virtuell statt. Wir senden heute und an den folgenden Tagen also aus Berlin, aus unserem Funkhaus und feiern solidarisch trotzdem Messe mit vielen spannenden Gästen. Heute stehen starke Frauen im Mittelpunkt. Vermeintlich wahnsinnige Heldinnen, Lustbetonte sind dabei und ein ganzes Deutschland-Tableau werden wir entwerfen. Ersonnen und beschrieben das alles in 9 Büchern und Texten von 3 prominenten Schriftstellerinnen. 2 sind bei hier auf unserer Messebühne. Alexa Hennig von Lange, guten Tag.
Guten Tag.
Emma Becker wird gleich zu uns stoßen. Sie steckt noch im Berliner Verkehr, aber aus Köln ist uns Katrin Röckler zugeschaltet. Ich grüße Sie, willkommen.
Ja, guten Tag, Joachim Scholl.
Hallo, wir haben wirklich etwas zu sagen. So ruft es förmlich aus allen Ihren Büchern. Bevor wir einen genauen Blick hineinwerfen, würde ich Sie gerne um ein Schlaglicht bitten. Alexa Hennig von Lange, sagen Sie uns doch vielleicht einen Satz, was Ihre historische Heldin, Johanna von Kastilien, genannt die Wahnsinnige, in ihrer Zeit um 1500 uns heute zu sagen hat.
Ja, sie hat uns zu sagen, dass der Wunsch nach Verbundenheit, der Wunsch nach Kommunikation vor 500 Jahren genauso bestand, wie er heute bestand, und der Wunsch nach einer Welt, mit der man sich verbinden kann, mit der man eins werden kann, eben immer noch sehr aktuell ist.
Katrin Röckler, Ihnen gratulieren wir nachträglich zu einer Wortmeldung. So heißt der Literaturpreis für kritische Kurztexte. Und eben genau einen solchen gibt es jetzt als Buch von Ihnen, ein Bauernkriegspanorama. So der Titel, angelehnt an das berühmte 360-Grad-Panorama von Werner Tübke. Da entwerfen Sie ein eigenes Ihr-Bild unserer Zeit. Erzählen Sie uns von einem Moment, von jener Sekunde, dem Augenblick, als Ihnen aufgefallen ist, dass keine Frau auf diesem Bild zu sehen war.
Naja, das ist ja absurd. Wir haben hier eine Erzählerin, die eigentlich selbst auch schon das wahrnehmen sollte, dass sie plötzlich nur unter Männern ist. Und dieser Moment ist ja spät gesetzt. Er ist im letzten Drittel oder zumindest nach der ersten Hälfte des Textes angesiedelt. Es ist eine Wahrnehmung, die man sehr schnell bestätigen kann, wenn wir heute in die wieder aufkommenden Männerrunden blicken, die wir immer öffentlicher wahrnehmen können heute.
Danke Ihnen. Also, wir vertiefen diese ganzen Komplexe. Katrin Röckler, Alexa Hennig von Lange zum Auftakt unserer Buchmessenstunde 2020 hier im Deutschlandfunk Kultur. Emma Becker wird noch zu uns stoßen. Die Lesart, unser Buchmessen-Special live aus Berlin. Über starke Frauen wollen wir uns in dieser Stunde unterhalten. Und die erste, die hat es tatsächlich gegeben. 500 Jahre gehen wir jetzt zurück mit Alexa Hennig von Lange. Willkommen noch einmal. Frau von Lange, Johanna von Kastilien, genannt die Wahnsinnige. Und genau so, die Wahnsinnige heißt ihr Roman. Über diese Erbin des spanischen Throns, von Rechts wegen hätte sie in ihrer Zeit als Königin des spanischen Imperiums eigentlich die mächtigste Frau der Welt sein müssen. Warum wurde sie es nicht?
Ja, ihr wurde Wahnsinn attestiert, und zwar insbesondere mit Hilfe ihres Mannes, ihres Vaters und später auch ihres Sohnes. So kann man das ganz kurz zusammenfassen.
Eine starke Mutter hat da auch noch eine Rolle gespielt, oder?
Ja, die starke Mutter, die hat da auch noch eine Rolle gespielt, aber die ist ja dann irgendwann gestorben. Und insofern hatten dann die Herren, die da übrig blieben, freie Hand, mit Johanna so zu verfahren, wie das für sie am günstigsten war, im Kampf um den Thron, im Kampf um die Macht. Und ja, so wurde dann Johanna fast 50 Jahre lang gefangen gehalten in Tordesillas in einem Kloster, wo sie entsetzlich gefoltert wurde und ja eben nicht mehr das Licht der Welt im sprichwörtlichen Sinne sehen konnte.
Was ist das denn für ein Wahnsinn gewesen?
Ja, das ist natürlich Auslegungssache. Wenn Sie mich fragen, die über Johanna jetzt geschrieben hat, dann würde ich sagen, es war eine Form von Widerstand, eine Form von Rebellion, eine Form von absoluter Hilflosigkeit und gleichzeitig gepaart mit dem tiefen Wunsch, eben in Selbstbestimmung zu leben, in Freiheit zu leben. Es war die Bitte darum, nicht betrogen zu werden, nicht immer wieder eingekerkert zu werden, sondern in Kommunikation zu leben mit den Menschen, mit denen sie lebte, mit dem Mann, mit dem sie 6 Kinder hatte. Und im Grunde die Bitte, gehört zu werden. Und da das alles nicht stattfand, wurde sie immer wütender, immer ausschweifender. Und man spricht heutzutage, und das hat man damals auch schon getan, von starker Eifersucht, die sie immer wieder heimgesucht hat. Jetzt muss man aber auch sehen, dass ihr Mann beispielsweise sie immer wieder mit Mätressen und Dienerinnen betrogen hat. Und es geht so leicht über die Lippen zu sagen, diese Frau hatte sich nicht unter Kontrolle. Diese Frau war furchtbar eifersüchtig und das, was ihr im Grunde genommen angetan hat, wurde von ihrem Mann, von der Welt, von den Gegebenheiten um sie herum, das wird als Normalität angesehen, während ich eben sage, gut, auch wenn das damals normal war, schmerzhaft war es trotzdem, man hat damals auch Leute auf den Scheiterhaufen gestellt und verbrannt, nur weil das gang und gäbe war, heißt das nicht, dass diese Menschen nicht furchtbarste Schmerzen erlitten haben, während das Feuer eben sie langsam aber sicher verbrannt hat.
Wie sind Sie denn auf diese historische Persönlichkeit gekommen? Was hat Sie denn an dieser Johanna gereizt, sie jetzt auch zu einer literarischen Figur zu machen?
Als ich 19 Jahre alt war, hat mir mein damaliger Freund das Buch Wahnsinnsfrauen geschenkt. Es ist damals im Suhrkamp Verlag erschienen und es enthielt mehrere Kurzbiografien von sehr bekannten Frauen. Camille Claudel, Virginia Woolf, Sylvia Plath. Und wir wissen, dass diese Frauen alle ein sehr tragisches Ende genommen haben. Und eine Sache vereint diese Frauen. Sie haben sich gegen die Rolle der Frau, die sie damals zu spielen hatten, eben gewährt. Und unter anderem war Johanna die Wahnsinnige auch in diesem Buch enthalten. Und einerseits hat mich angesprochen, dass sie auch rote Haare hatte wie ich. Andererseits hat mich angesprochen, dass sie die Wahnsinnige hieß. Weil der Wahnsinn, den konnte ich relativ gut nachempfinden mit 19 Jahren, als auch die Welt für mich etwas größer wurde und ich gemerkt habe, dass ja dieses Selbstverständnis, dass man sich versteht untereinander, doch nicht so gegeben ist. Und damit habe ich, ja, hat sich sozusagen die grundlegende Beziehung zu dieser Johanna gelegt und die hat mich über all die Jahrzehnte, muss man jetzt mal sagen, begleitet bis heute. Und da habe ich sie noch mal aufgegriffen und wollte sie noch mal nachempfinden.
Es gibt berühmte literarische Versionen ihres Schicksals. Hermann Kesten, Stefan Zweig haben von ihr erzählt, meistens so 500- bis 600-seitigen historischen Roman mitsamt dem ganzen hochvertrackt politischen Geflecht jener Epoche. Bei Ihrem Roman, Frau Hennig von Lange, habe ich so das Gefühl gehabt, als würde ich Game of Thrones gucken. Sie haben echt Talent, prallste Bilder zu malen, mit sogar ziemlich saftigen Sexszenen zwischen Johanna und ihrem Gemahl, dem Philipp, dem Schönen, dieser zeitlos, lebenslang treulosen Tomate. Wie war das denn für Sie als historische Schriftstellerin jetzt?
Ja, ich habe mich nicht wirklich als historische Schriftstellerin verstanden, sondern ich habe, obwohl ich eben diese Orte auch aufgesucht habe, an denen Johanna gelebt und gelitten hat, in Frankreich, in Belgien, in Spanien, und natürlich auch viel über sie gelesen und recherchiert habe, musste ich am Ende, als ich angefangen habe, den Roman zu schreiben, doch das meiste dieser Fakten wieder vergessen, um mich emotional dieser Frau nähern zu können. Und insofern bin ich sehr in dieser Figur aufgegangen. Und wenn Sie mich fragen, wie das war, muss ich sagen, hochgradig anstrengend. Also ich erhole mich jetzt noch fast ein Dreivierteljahr, nachdem ich den Roman fertig geschrieben habe, immer noch davon, weil das körperlich tatsächlich sehr, sehr anstrengend war, diese Frau so stark nachzuempfinden.
Gegen Ende Ihres Buches sagt Johanna einen sehr nüchternen Satz zu ihrem Gatten. Ich habe durch dich verstanden, dass es zwischen Mann und Frau keine Liebe geben kann. Es ist eben nur ein Wahn, eine schöne Illusion gewesen. Das klingt jetzt sehr modern. Gibt es einen ähnlichen Satz? Hat sie das wirklich so gesagt?
Also tatsächlich ist ja Die Wahnsinnige so angelegt und geschrieben, dass eine heutige Frau sich durchaus in der Johanna wiedererkennen kann, wobei ich nicht ausschließlich von Frauen hier sprechen würde, sondern ein Mensch, der in Verbundenheit, wie ich es eingangs schon sagte, mit der Welt, mit seiner Umwelt, mit seinem Partner, mit den Menschen, mit denen er tagtäglich zu tun hat, in Verbundenheit leben möchte, der wird sich in der Johanna bestens, denke ich, wiederfinden können, in ihrem Bestreben, das herzustellen. Gleichzeitig habe ich viele Briefe gelesen aus dieser Zeit, auch die Isabella Johanna geschrieben hat, und in welcher Ausdifferenziertheit dort formuliert wurde, das mag man sich vielleicht heute gar nicht vorstellen, aber das waren keine tumben Leute, die haben vielleicht nach anderen Parametern gelebt. Aber wie fein sie in ihrer Aussprache, wie fein sie in ihrer Wortwahl waren, das ist unglaublich. Und wenn ich den Quellen aus der damaligen Zeit und den Chronisten Glauben schenken kann, dann war doch der Wunsch von Johanna doch eben tatsächlich sehr heutig und für uns heute sehr nachvollziehbar.
Die Wahnsinnige, so heißt der neue Roman von Alexa Hennig von Lange, erschien im Dumont Verlag. Danke Ihnen soweit. Sie bleiben bei uns, Frau Hennig von Lange. Und ja, wir hören gleich die nächsten und auch drastischen Ansichten über die Liebe, die Emma Bekehr gewonnen hat in einem einschlägigen Haus. Gleich besuchen wir La Maison. Sie hören Deutschlandfunk Kultur mit der ersten Buchmessen Lesart live aus Berlin. Und jetzt sagen wir Bonjour, Emma Bekehr. Schön, dass Sie bei uns sind.
Hi.
Ganz gegenwärtig in unserer Zeit, da lebt Ihre Romanfigur Emma Bekehr, eine Schriftstellerin, die nicht aus Not und Zwang, sondern für ein Buch ins Bordell geht, professionell mehrere Jahre als Prostituierte arbeitet. Und ja, das haben Sie selbst gemacht. Warum?
Also erstens, weil ich diese Erfahrung unbedingt machen wollte, und ich war auf der Suche nach meinem nächsten Thema und war immer bei Prostitution irgendwie fasziniert. Also das Ort Maison Close, das wir so oft in französischer Literatur treffen können.
Das geschlossene Haus, ne?
Genau, genau. Und das wollte ich unbedingt recherchieren. Und ich habe gedacht, ja, ich muss dann unbedingt da arbeiten, um zu wissen, was es wirklich zu einer Frau macht.
La Maison, so heißt Ihr Buch, aber Ihre allererste Recherche, die begann in einem anderen Haus, in einem anderen Bordell, und da erleben Sie ja durchaus die finsteren Seiten des Gewerbes gleich zu Beginn. Da gibt es Zuhälter, osteuropäische Schränke, da müssen die Frauen spuren, das ist eine Atmosphäre von latenter Gewalt, Kriminalität und Drogen. Da wollten Sie möglichst schnell wieder weg, hatten Sie da nicht schon genug?
Ja, ich habe dann überlegt, ich dachte, wenn Prostitution allgemein so ist, wenn es immer so läuft, dann was kann ich dann schreiben? Und ich bin losgegangen und habe dann La Maison gefunden. Und La Maison hat meinem Buch eine ganz andere Farbe gegeben und einen ganz anderen Ton.
Ich meine, von diesen Schattenseiten des Gewerbes ist dann eben überhaupt nicht mehr die Rede im Maison. Wie Sie es schildern, ist es wirklich ein Freudenhaus. Mhm. Was war denn da so toll?
Also die Freundlichkeit zwischen den Frauen, muss ich sagen, und die Bedingungen, die so gut für die Frauen auch waren, dass wir immer Nein sagen konnten und dass es überhaupt keine Gewalt dort gab, weil die Chefin wusste, was das Beruf ist und wie die Frauen gut arbeiten können.
Sie nennen Ihr Buch einen Roman, machen aber auf jeder Seite klar, dass Sie es selbst sind, Emma Bekehr, die Schriftstellerin, die ein Buch schreibt und deswegen auch dort arbeitet. Wie haben Sie das geschafft, fragt man sich ja beim Lesen, zu trennen? waren Sie wirklich so eine gute Schauspielerin oder wurden Sie tatsächlich zu Justine, wie Sie sich im Bordell genannt haben?
Ich denke, das war eigentlich einfacher. Ich bin ja eine Frau und ich denke, dass Frau sein hat auch einen Riesenteil von Fiktion und Fiktionalisierung. Und ich habe immer in meinen Büchern, was wir auf Französisch Autofiction nennen, das heißt, das ist ja meine Geschichte, aber ich wurde selbst zu meiner Hauptfigur und beziehungsweise alle die Leute im Buch auch.
Ich meine, Justine, das ist eine Anspielung natürlich auf den Marquis de Sade und den gleichnamigen Roman. Wobei allerdings Justine ja die permanent vergewaltigte, gefolterte, gedemütigte Frau ist. Eigentlich hätten sie sich doch Juliette nennen müssen. Juliette ist die Schwester von Justine und das ist die starke, selbstermächtigte Frau, die die Männer frisst ohne Ende.
Ja, aber das war eine Erinnerung von einer Zeit, wo ich dieses Beruf mit einer Freundin probiert habe und damals war es Justine und sie war Juliette und ich wollte treu bleiben.
Ihr Buch ist natürlich prall gefüllt mit Sexszenen, logisch. Und die sind oft ganz schön, ja, richtig geil, dann aber auch traurig und lustig und grotesk. Und eine andere Stelle, die hat sich mir besonders eingeprägt, da schreiben Sie vom Danach, also nach der Arbeit, nach der Schicht. Also raus aus der Reizwäsche und den hochhackigen Schuhen. Sie fahren nach Hause, schlüpfen in ihren Schlabberpulli und die bequemen Pantoffeln, wollen nur noch eine Pizza und eine Fernsehserie. Und dann ist da aber vielleicht der Freund, der eben auch Sex möchte. Und Sie sagen, Mensch, Liebling, ich bin überarbeitet. Wie kriegt man das eigentlich auf die Reihe?
Das ist für mich die komplizierte Sache mit dem Beruf. Das ist ein Beruf, das man auch mit nach Hause nimmt. Und diese Trennung ist natürlich kompliziert. Die Frau bzw. die Sexarbeiterin muss das in ihr Kopf trennen, dass alle Freier irgendwie gleich sind. Das ist Arbeit. Und dann nach Hause muss man nochmal lebendig sein und alles empfinden. Und das macht man natürlich nicht so leicht. Also das ist ja kompliziert und das ist für mich die komplizierte mit der Stigma, dass man mitleben muss.
Hat sich denn Ihre eigene Sexualität, pardon, wenn ich das so privat frage, verändert durch diese 2 Jahre?
Es hat sich eigentlich, denke ich, verbessert, weil ich habe dadurch irgendwie gelernt, dass meine Lust und mein Begehren wichtiger ist als die Lust von den anderen.
Das wäre der nächste Blick. Hat sich der Blick auf die Männer verändert?
Irgendwie nein, weil ich wusste vorher schon, wie zerbrechlich und empfindlich die Männer sind. Das war für mich keine Erfindung. Aber wenn man dieses Beruf macht, dann hat man irgendwie eine Mischung aus Mitleid und ich weiß nicht, natürlich hat man Mitleid für den Kunden, aber irgendwie wird man auch strenger und in meinem Fall mehr Feminist als vorher.
Ich muss ja sagen, Emma Bekehr, dass ich Ihr Buch als Mann zwischendurch ganz schön sexistisch fand. Also Ihre Frauen im La Maison, das sind alles Göttinnen. Ja? Die weibliche Sexualität ist heilig, der weibliche Orgasmus ein einziger Gefühlssturm. Männer dagegen sind nur blöde Hammel, die abspritzen wollen, wie das immer so schön heißt. Auch im Buch dreht sie mich drastisch. Ich habe mich da durchaus zwischendurch diskriminiert gefühlt.
Dann haben Sie schlecht gelesen, weil ich denke, dass die Frauen dass die Frauensexualität eigentlich gar nicht heilig ist. Ich sage bloß, dass die Männer denken, dass unsere Sexualität heilig sein muss, dass Penetration uns verändert. Es kann entweder uns zerbrechen oder unser Leben verändert. Aber für uns Frauen ist das was ganz anderes, weil die Männer benehmen sich in normales Leben auch, manchmal wie Kunden. Und daher ist oft Sex zu einer Dienstleistung geworden, auch nicht nur im Puff, sondern auch in Ehepaare oder in Beziehungen.
Ihr Buch hat in Frankreich viel Furore gemacht, als es erschienen ist. Sie haben gleich mehrere Literaturpreise dafür gewonnen. Es hat aber auch ein Tabu berührt dort, weil Prostitution in Frankreich ja offiziell illegal ist, was ich gar nicht wusste. In Deutschland würde man sagen, ja und. Trotzdem würde mich interessieren, ob Ihnen Menschen jetzt anders begegnen, weil Sie wissen, Emma Bekehr ist nicht nur eine Schriftstellerin, sondern sie hat dieses Buch geschrieben und hat richtig als Prostituierte gearbeitet.
Ja, aber natürlich, wenn man über dieses Thema redet, dann vergisst man, dass ich Schriftstellerin bin. Es ist diese Hure sein kommt natürlich vor und klaut die Lichter, sage ich mal. Aber ich denke, dass die beiden Berufe, Schriftstellerin und Prostituierte, sind eigentlich ganz gut eingemischt, weil es redet von einem Teil von Fiktion, dass wir als Frauen auch in unser Leben erleben. Und für eine Schriftstellerin war der Beruf auch sehr interessant, weil natürlich es geht immer um Fiktion und ja, das ist ja mein Beruf.
La Maison, der Roman von Emma Bekehr, jetzt auf Deutsch im Rowohlt Verlag erschienen. Danke, Frau Bekehr. Auch Sie bleiben noch hier in der Lesart von Deutschlandfunk Kultur, live aus Berlin. Aber die Messe, sie lebt auch in Frankfurt. Und dort ist jetzt Jo Lendler am Telefon, Verleger des Karl-Hanser-Verlags. Hallo, guten Tag.
Ich grüße Sie. Ich bin tatsächlich gar nicht mehr in Frankfurt, sondern inzwischen schon wieder zurückgefahren.
Oh nee, was denn?
Aber so ist die Messe eben gerade an vielen Orten gleichzeitig. Der Fokus auf Frankfurt zersprengt sich ein bisschen in alle Orte.
Na gut, also Plätze werden in diesen Tagen sowieso irgendwie immer unwichtiger vielleicht. Aber Ihr Verlag, der hatte ja immer, Jo Lendler, traditionell einen Riesenstand auf der Messe. Das war wirklich ein Taubenschlag. Wie hätte denn eigentlich so ein normaler erster Messemittwoch bei Ihnen ausgesehen?
Naja, halt dieses Springen in dieses Flirren der Messehallen, langsam schlechter werdende Luft, überall kommen Leute aus den Ecken und man freut sich einfach, sich wieder zu sehen. Das ist immer dieser erste Tag, wenn man sich so wieder hochbringt in diesen Messerausch. Das ist diesmal anders, ja.
Was haben Sie denn so gemacht, wenn Sie jetzt schon wieder weg sind?
Na, also am Montag war die Buchpreisverleihung, Deutscher Buchpreis, und das war tatsächlich so, dass man da einem wichtige Menschen gesehen hat. Und danach bin ich mit unserer Autorin Dorothee Elmiger einfach vorm Römer auf dem Platz, stand ein Kettenkarussell, und da habe ich sie eingeladen zu einer kleinen Fahrt in der verregneten Nacht. Und danach war es so schwindelig, dass es sich fast anfühlte wie so ein Buchmessen Samstag.
Jo Lendler, es ist jetzt aber schon viel gejammert worden über die Situation. Lassen wir das. Schauen wir doch mal nach vorn. Wir werden uns ja auch für die nächsten Messen mit Corona arrangieren müssen, no matter what. Ja? Was würden Sie sich denn dafür wünschen? Oder wie sollte das in Zukunft gehen und aussehen und laufen? Was meinen Sie?
Naja, es ist eben immer die Frage, was ist denn die Messe? Und die Messe sind ja ganz viele verschiedene Geschichten. Das sind die Treffen mit den internationalen Agenturen, das sind aber auch einfach die ganzen Auftritte von Autoren, das Gespräch über Bücher, und das lässt sich ja tatsächlich auch an anderen Orten haben. Also wie sehr in dieser Woche dann doch ganz viele Ereignisse stattfinden in den Medien, auch auf Bühnen, in den Literaturhäusern. Wir haben hier mit zwei befreundeten Verlagen, Beck und DTV, eine Seite gegründet, Buchmesse daheim, wo wir auch ganz viele Veranstaltungen machen. Also das Angebot ist riesig, und da muss ich, glaube ich, die Literaturwelt nicht verstecken, sondern wir machen die Autorinnen und Autoren auch so sichtbar. Und natürlich freuen wir uns, wenn wir uns irgendwann wieder sehen können, weil das dazu gehört. Aber wir können über Literatur auch so sprechen.
Jo Lendler, danke, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Morgen schalten wir wieder nach Frankfurt oder dahin, wo der nächste Buchmessengast sich aufhält, in unserer nächsten Buchmessenlesart, wo wir jetzt die Stimme von Katrin Röckler im Ohr haben. Sie verfolgt unsere Sendung aus Köln. Hallo nochmal.
Ja, hallo, Joachim Schall.
Mit Ihnen, Frau Röckler, da stellen wir uns jetzt innerlich vor ein Bild, das Sie in einem Essay ausgemalt haben. Es sind knapp 35 Seiten, die es jetzt als Buch gibt, zusammen mit Zeichnungen, Kommentaren und der Laudatio zum Literaturpreis Wortmeldung, den Sie für den Text bekommen haben. Ich habe es vorhin kurz erwähnt. Es ist ein furioses Deutschlandbild geworden, so ein im Wortsinn Rundumschlag. Skizzieren Sie uns doch mal selbst kurz dieses Bauernkriegs-Panorama, so haben Sie es genannt.
Wenn ich das könnte, es jetzt in eine Kurzfassung bringen, hätte ich den Text nicht schreiben müssen. Aber vielleicht irgendwie zu umschreiben. Es war im Grunde eine Reaktion auf die extremen Spaltungsenergien, die wir in den letzten Jahren in Deutschland und auch in Europa und der ganzen Welt wahrnehmen. Und ich war vor ja, 2-3 Jahren war ich tatsächlich in diesem Bauernkriegspanorama von Werner Tübke, habe das besucht im Küffhäuserkreis in Bad Frankenhausen und habe mir diesen, seine Bezugnahme auf diese frühbürgerliche Revolution unter Thomas Müntzer angesehen. Und die auch sehr fantastisch ausgestaltet ist. Eine überwältigende ein Panorama eben, das man begleitet mit einem Audio-Walk sich angucken kann. Und da wird einem dann immer so erzählt, was sieht man da jetzt da drauf? Und die kleinen Grüppchen da und die kleinen Grüppchen dort. Und das hat so ein bisschen den Auslöser gegeben, mir zu sagen, okay, wie würde denn ein Bauernkriegspanorama von heute, wenn ich heute zurückschaue, vielleicht in einem doppelten Blick, also auf die späte DDR und dann auf das frühe 16. Jahrhundert, wo wir interessanterweise heute in dieser Sendung ja schon mal waren.
Zu Beginn, Frau Regler, da heißt es, aber ich sagte mir, es bräuchte wahrlich ein neues Bauernkriegsdrama. Jede Nacht zählte ich schon die Teile, die ich tagsüber gesammelt hatte, ob sie noch alle vorhanden sind, und immer kamen mir welche abhanden. Es war ein Abzählreim, der nie ein Ende fand. Die Zahlenreihe ging nie auf. Beim Lesen wirkt es so, als sei das alles aus Ihnen förmlich herausgebrochen, so in einem rauschhaften Rutsch. War das so?
Teilweise, ja. Es hatte etwas tatsächlich, das Schreiben hatte etwas Rauschhaftes. Es war aber so, dass ich den extrem lange und sehr intensiv überarbeiten musste. Also ich arbeite so, dass ich immer wieder einen Text von Anfang bis zum Ende schreibe und dann nochmal und dann nochmal und dann nochmal. Und insofern ist der Rausch drinnen, aber es ist auch viel Korrektur drinnen.
Es kommt eigentlich alles vor, was uns umgibt und täglich auf uns einstürmt, also an Themen, Problemen, Konstellationen, Politik, Umwelt, Gesellschaft, Rechtspopulismus, Digitalisierung, soziale Medien, Corona jetzt, und alles ist immer so zugespitzt und scheint permanent ins Extreme zu drehen, wo man hinschaut, und dann alles eben auch noch auf einmal. Im Grunde ist es ja nicht zu fassen. War das auch Ihr Gefühl beim Schreiben?
Naja, was ich halt seit Jahren wahrnehme, ist eine Zuspitzung vieler Diskurse, ein ausgerufener Kulturkampf, der eine Brutalisierung nach sich zieht oder auch befördern möchte. Ja, die ich nur noch so, das war auch so ein bisschen Notwehr, ja. Also dieser Text war auch eine Notwehr. Es ist eine wir erleben ja das Aufkommen von Extremismus. Ob es jetzt der mit Rassismus arbeitet, mit Sexismus arbeitet, Stadt-Land-Spaltungen eben, Stadt-Land-Trennungen. Es ist im Grunde eine extreme Bedrohung der Demokratie, die wir wahrnehmen können.
Wir, die wir plötzlich als Elite verdampfen, wo wir bis eben noch Mittelstand waren, das ist so einer der vielen Sätze, die mir ins Mark gingen. Ich habe irgendwann aufgehört, mir welche anzustreichen. War denn dieser Text für Sie, Frau Röckler, auch der Versuch, diese Fassungslosigkeit für sich selbst irgendwie in den Griff zu kriegen?
Es war hauptsächlich der Versuch, einen Zusammenhang herzustellen. Also nicht wieder in eine Richtung nur zu gucken, sondern zu versuchen, was passiert da eigentlich, also was ist das für ein System, in dem wir da uns befinden? Und das ist ganz schön schwierig. Ich glaube ja auch, dass man dieses Bauernkriegspanorama gar nicht mehr malen könnte, weil sozusagen die Wahrnehmung der Gesellschaft ja auch schon zur Disposition steht. Also wir sind ja dauernd in diesen Kämpfen um Deutungshoheit, ja, der Realität, die mit Bullshitting betrieben wird auch. Also dass man im Grunde, Stichwort Fake News, jetzt haben wir das mit den Verschwörungsideologien, die da wieder total um sich greifen. Hate Speech, das ist sozusagen, geht direkt ins Zentrum der Literatur rein, ins Zentrum unserer Möglichkeit, darüber zu schreiben. Und das wollte ich auch mit hineinnehmen.
Dieses Wimmelbild wird ja überwölbt von der Frage, wie setzt man sich ins Verhältnis zu dieser chaotischen Realität? Und wenn man diesen Text liest, dann hofft man irgendwie auf eine Antwort. Die können Sie natürlich jetzt so in einem Satz nicht geben, aber haben Sie für sich eine gefunden?
Ah, doch, es gibt auch viel Aufbruch und viel Initiativen, zivilgesellschaftlichen Widerstand dagegen, viel Arbeit, ob es jetzt irgendwie von NSU-Komplex auflösen über die Amadeo-Antonio-Stiftung, die viele, viele Initiativen zusammenfasst, auch sowas wie Fridays for Future, die vielen ein Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft. Das, also es gibt viele, viele Initiativen und viele auch Einzelpersonen, die sich sehr bemühen darum und sehr kämpfen, um eine andere Art miteinander zu kommunizieren, zu streiten, um Demokratie gegen Rassismus. Also das ist schon auch, also muss ich auch sagen, das habe ich nur am Ende angedeutet als Schluss. Ja? Aber das ist schon... Es gibt auch die positiven Kräfte, ja, und die sollte man auf jeden Fall bestärken. Und es geht jetzt auch sehr stark um Solidarität.
Ich habe Sie vorhin, Frau Röckler, nach dem Moment gefragt, als Ihnen aufgefallen ist, dass keine Frau auf dem Bild sei. Und diesen Aspekt, dieses Thema, das Sie damit aufgreifen, dazu wollen wir gleich Emma Bekehr und Alexa Hennig von Lange hinzuziehen. Und jetzt sind wir hier nochmal alle beisammen, natürlich auf Abstand, aber hier in der ersten Buchmesse Lesart von Deutschlandfunk Kultur freuen wir uns immer noch über unsere Gäste Alexa Hennig von Lange, Emma Bekehr und Katrin Röckler aus Köln. Von starken Frauen haben wir viel gehört in dieser Stunde. Und Sie, Frau Röckler, haben das Thema in Ihrem Panorama auch gestreift mit den fehlenden Frauen in Ihrem Bild. Und da schließen Sie diesen Gedanken an. Stehe ich jetzt auf der falschen Seite einer Frau des sogenannten Gender-Wahnsinns, der mit aller Schärfe zu begegnen ist? Und das ist ja momentan einer der spannendsten Diskurse unserer Zeit, der überall, aber ebenso auch hochemotional geführt wird, auch bei uns im Sender. Und deshalb wollten wir die Gelegenheit nutzen, Sie als AutorInnen zu fragen, wann werden Sie, Frau Röckler, in Ihren Büchern die Sternchen oder Unterstriche setzen oder denken Sie gar nicht dran?
Oh, ich habe da ganz viel darüber nachgedacht und ich muss sagen, ich habe da gar keine klare Antwort. Also es ist tatsächlich, ist unsere Sprache ja etwas, was sich wandelt, in Bewegung ist und es gibt auch nichts, was so eine festgeschriebene Gerechtigkeit bezeichnen könnte, aber natürlich suche ich auch Wege und versuche möglichst klar eine Klarheit da zu haben. Und das ist eine ständige Auseinandersetzung.
Alexa Hennig von Lange, was sagen Sie denn zu diesen sichtbaren Zeichen für Gendergerechtigkeit? Wäre das jetzt mal fällig?
Also ich muss sagen, dass ich mich in Texten als Frau nie ausgeschlossen gefühlt habe, tatsächlich. Also von daher fällt es mir auch schwer, plötzlich Leser und Leserinnen zu sagen, weil ich mich auch im Leser immer als Frau wiedergefunden habe. Nun stellt sich aber die Frage, wenn wir Leser und Leserinnen sagen, ob sich damit dann tatsächlich auch die Wahrnehmung der Frau innerhalb der Gesellschaft eben doch wandelt, das Selbstverständnis der Frau sich wandelt, sie sich integrierter, mit angesprochener fühlt. Also von daher... Am Ende ist es zu überlegen, ob nicht die Innen dann doch immer noch hinterhergesetzt werden und es einfach eine Frage der Gewöhnung ist und auch eine Frage der Veränderung dann tatsächlich.
Emma Bekehr, Sie schreiben ja Französisch, leben aber in Deutschland, sprechen unsere Sprache, lesen auch Zeitungen. Wie stehen Sie zu diesem Thema? Ist das überhaupt ein Thema für Sie?
Also das ist auch in Frankreich ein Thema und apropos Leser und Leserinnen, das finde ich wirklich interessant, weil wir wissen auch, dass die meisten Leser sind eigentlich Frauen. Und das ist auch eine Welt, die für Männer, bei Männern gebaut wurde. Und als Frauen mussten wir immer irgendwie einen Platz finden und oder erfinden. Und ich denke, es ist auch teilweise gut, dass die Männer ein bisschen an der Seite rutschen und ein bisschen mehr Platz für den Frauen lassen, ja.
Ich meine, mit eben diesem Blick auf andere Sprachen hat vor einiger Zeit Ihre Kollegin Nele Polacek entschieden formuliert in einem Essay für eine Zeitung, Gendern verstärkt die Diskriminierung, weil es ihrer Meinung nach die Geschlechtlichkeit immer sofort betont, auch da, wo es in der Diskussion oder in einem Zusammenhang gar keine Rolle spielen soll. Wie sehen Sie das, Frau Röckler?
Es ist, wie gesagt, nicht so einfach und so schnell zu beantworten. Ich glaube allerdings, also ich sehe die Lösung auch nicht darin, in der ständigen Doppelnennung. Ich glaube aber, dass ein Sprechen, das Es gibt ja auch sozusagen einen psychologischen Effekt, dass sozusagen es tatsächlich mittlerweile so ist, dass sich Frauen ausgeschlossen fühlen, wenn sie nicht genannt werden. Das war jetzt vor 20 Jahren anders, das hat sich verändert. Es ist tatsächlich wichtig, da ein Umdenken im Sprechen zu bekommen. Ich kann da jetzt nicht so die Kampfansage, die will ich auch gar nicht. Das ist genau der Punkt. Ich will nicht irgendwie sozusagen da in eine Position gedrängt werden, wo ich sage, ich muss diese Position halten und jene Position halten. Ich denke nur, dass Sprache etwas ist, was für Schriftstellerinnen das Material ist. Deswegen müssen wir es ernst nehmen und ganz genau hinschauen und genau ein Gefühl dafür entwickeln, wen adressiere ich, was evoziere ich, welches Bild. Und jetzt zu sagen, Business as usual ist immer verkehrt.
Alexa von Hennig-Lange, Sie nicken sinnend dazu?
Naja, also im Grunde genommen können wir feststellen, und das haben wir festgestellt, wir leben momentan noch in einer Welt, die auf männlichen Strukturen basiert. So, dadurch ist die Sprache ist dadurch geprägt worden. Jetzt habe ich aber tatsächlich bei der Wahnsinnigen, als ich sie geschrieben habe, gemerkt, dass ich zwar ein Frauenschicksal beschreibe, dass diese Frau aber trotzdem etwas sich wünscht und einfordert, Johanna die Wahnsinnige, was sich im Grunde genommen nicht nur jede Frau wünscht, und sie macht Bedürfnisse sichtbar, ja, die nicht nur für Frauen gelten, sondern allgemein für den Menschen. Also das heißt, wir Menschen leben in einer Welt, die noch nicht so ganz stimmig ist. Und deswegen würde ich mich auch nicht auf eine Seite schlagen wollen und sagen, wir Frauen haben Bedürfnisse, die noch nicht erfüllt werden. Der Mensch hat noch nicht sozusagen die Welt für sich gefunden, noch nicht die Realität für sich erstellt, in der er leben kann und leben möchte, die menschenfreundlich ist.
Ich meine, im Radio und im Fernsehen wird schon oft von WählerInnen oder Demonstrantinnen gesprochen. Ich kriege es ehrlich gesagt noch nicht so über die Zunge. Ich sage immer noch, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, werden wir uns immer bequer an diese neue Form gewöhnen, auch an das Klangbild?
Ich finde es natürlich, also wir sind alle dran gewöhnt, dass unsere Sprache auch irgendwie maskulin klingt. Und ich bin auch als Schriftstellerin dran gewöhnt. Und deswegen denke ich, also ich benutze die Sprache, wie ich will. Und auch wenn ich nicht Leserinnen sage, das ist für mich selbstverständlich, dass die Frauen da drin auch einen riesen Platz haben. Aber das ist nur eine Frage von Gewohnheit. Und ich denke, es ist auch gut, wenn die Gewohnheiten sich ein bisschen verändern.
Ganz kurz noch, Alexa von Hennig-Lange und Katrin Röckler. Werden wir uns, sollen wir uns dran gewöhnen und werden wir vielleicht auch uns an durchgegenderte Romane gewöhnen?
Na, also wir sehen ja, dass wir uns an sehr viel gewöhnen können, permanent. Wir tragen jetzt alle Maske und wenn man das mal beobachtet, habe ich gerade an der Ampel gestanden und habe gesehen, wie die Leute aus der U-Bahn-Station die Treppen heraufkamen und mit einem Selbstverständnis die Masken absetzten, in ihre Taschen steckten und die Leute, die runtergingen, setzten wie selbstverständlich ihre Masken auf, so als hätten wir das seit 10 Jahren schon getan. Also ich denke, man kann sich auch an Sprachveränderungen gewöhnen.
Ein kurzes Schluss Wort von Ihnen. Werden wir Romane lesen mit Sternchen?
Von mir?
Frau Röckler, was
ja,
meinen Sie?
Ja, ja. Also natürlich kann man sich daran gewöhnen, das ist überhaupt keine Frage. Ich merke nur, bei dieser Debatte stört mich ein bisschen, dass wir uns da auf so einen kleinen Aspekt über den unterhalten und diese rasante Ungleichgewichtung, die Ungerechtigkeit, die nach wie vor, diese Machtstruktur, in der wir nach wie vor stehen, das Patriarchat, der Sexismus, dass man das auf so vielen Ebenen ändern sollte und dass die Sprache ist, sozusagen, natürlich als Schriftsteller, das ist mein Material, da muss ich genau hingucken. Und natürlich können wir uns daran gewöhnen. Natürlich, die Sprache ändert sich. Das ist, wenn es hilft, auch die anderen Ungerechtigkeiten zu bewegen, diese Herrschaftsstruktur zu verändern, dann ja, unbedingt.
Danke Ihnen, Emma Becker, Alexa Hennig von Lange und Katrin Röckler. Alles Gute für Sie und Ihre Bücher. Und das war sie dann, unsere erste Buchmessenlesart im Deutschlandfunk Kultur. Morgen die nächste Ausgabe, wieder live aus Berlin. Und dann können Sie sich auf Susa Bank, Verena Kessler und Peter Probst freuen. Auch unseren Mops des Jahres. Diese Tradition, die bleibt intakt. Immer zur Buchmesse verleihen wir den Preis für den kuriosesten Buchtitel des Jahres. Also auf morgen dann.